Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix.
Ja, zum 116. Mal sage ich einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, muss ich sagen, liebe Hörer und Hörer, zu einer weiteren Folge des Sportpodcast Einwurf. 116 Mal und ein weiteres Mal. Guten Morgen, liebe Olivia.
Guten Morgen. Hallo, lieber Sebastian. Mensch, ganz schön früh, oder?
Ja, können wir ja mal durchblicken lassen. Heute sind wir ein bisschen früher am Mikro. Das hatten wir auch noch nicht oft. Wir hatten schon Zeitverschiebungen mit China, mit Amerika. Aber jetzt so ja um 8 in Deutschland. Die Äuglein sind noch ein bisschen kleiner.
Ja, ist noch ein bisschen Müdigkeit im Gesicht. Aber ich bin mir sicher, beim heutigen Thema wird es schnell verflogen sein. Und ja, ab jetzt morgens, mittags, abends, das ist ja kein Problem für uns nach 116 Folgen.
Sehe ich auch so. Und unseren Hörerinnen und Hörern wird es recht sein. Die folgen uns ja fleißig und es kommen immer neue dazu. Das freut mich auch. Und gerade die Folge mit dem 1. FC Saarbrücken vom letzten Mal, wo wir ja über die Pokalsensationen gesprochen haben, die hatte eine hohe Reichweite, muss man sagen.
Ja, das stimmt. Also Fußball zieht ja dann doch immer ganz gut. Und ich meine, Saarbrücken war ja jetzt auch zuletzt viel in den Medien. Also das hat echt Spaß gemacht, da mit dem Sportlichen Leiter zu sprechen. Heute kratzen wir ja so ein bisschen auch, ja, am Fußball, ne?
Ja, und am Sportjournalismus. Aber bevor wir darauf kommen, muss ich natürlich nochmal auch über den Abstieg von Darmstadt 98 sprechen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie wissen das natürlich. Olivia ist glühender Darmstadt-Fan und ja auch in der zweiten Liga.
Ja, was soll ich sagen? Ich freue mich, dass wir endlich wieder in die zweite Liga absteigen, weil also erste Liga... Sebastian, du weißt ja nicht, wie es ist, als HSV-Fan in der ersten Liga zu spielen, aber ich
Hallo.
Freue mich auf jeden Fall.
Gut. Sag mal, kennst du eigentlich noch Ramsat 1 Bundesliga? Sagt dir das was?
Ja, ich bin zwar ein bisschen jünger als du, das sagt mir noch was, aber ja, also so richtig kennen ist also kenne ich, ja, ich hab's, weiß, dass es mal gab, ne? Aber so richtig Fußball verfolgt auf Ran, muss ich sagen, habe ich da noch nicht. 1900. Also, nein, Spaß.
1900, Punkt, Punkt, Punkt. Also ja. Ich denke immer noch gerne an die Randfahrt. Das war mir die Zeit vor dem Anpfiff. Und ich sage das deswegen auch, weil unser heutiger Gast noch immer bei RAN arbeitet. Darüber wird zu sprechen sein. Und wir wollen ja, wie gesagt, heute auch so ein bisschen über das Thema Sportjournalismus sprechen, was wir ja schon ein, zweimal bei uns zu Gast hatten, durch verschiedene Personen. Ich erinnere mich gern an den Präsidenten des Verbandes Deutscher Sportjournalisten, André Keil. Du dich auch?
Ja, richtig. Das ist aber auch schon wieder, es war die 70. Folge, glaube ich, in 22. Also ist schon wieder ein bisschen her, aber war auf jeden Fall super interessant. Und ja, heute spielen wir ja gleich mit zwei Gästen.
Ja, genau. Und ich möchte sie Ihnen vorstellen, liebe Hörerinnen und Hörer. Zum einen ist er Mitglied im VDS, also in dem Verband Deutscher Sportjournalisten. Ich sprach es gerade an. Und er arbeitet dort unter anderem auch als Juryvorsitzender für den großen Online-Preis. Das ist ein Berufswettbewerb, der jährlich vergeben wird. Zugleich ist er, und das habe ich ja auch schon angedeutet, Chef vom Dienst bei RANSAT 1, also im Sport tätig. Unser zweiter Gast, er gehört quasi dazu zu dem Thema, ist ein Preisträger, und zwar der Preisträger des großen Online-Preises 2023. Er hat diesen Preis gewonnen und hat den ersten Preis belegt mit dem Stück Mir san mir beim FC Bayern. Also das Mir san mir beim FC Bayern München. Das ist erschienen bei Spox und wurde ausgezeichnet mit 2000 Euro, die es dafür immerhin gab. Ich glaube, es geht aber weniger ums Geld als vor allen Dingen um den Ruhm und die Ehre, so einen Preis zu gewinnen. Und er arbeitet als Sportjournalist bei Spox. Ja, und wenn jetzt die Leitung steht, müssten Sie uns beide hören. Und ich sage guten Morgen und moin moin im Sportpodcast Einwurf. Martin Volkmar und Preisträger Nino Duet. Hi.
Hallo. Servus, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen. Ja, schön, guten ihr Morgen. Zwei, dass ihr da seid.
Gerne, gerne.
Sehr gerne. Ja, lieber. Gutes Thema, ja. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eine gute Runde. Hatten ja vorhin schon das Thema, dass wir mit André Keil in der Vergangenheit gesprochen haben. Und ja, ich sag mal, der Sportjournalismus und auch ihr belebt ja jeden Tag unser Geschäft, dass es was zu lesen gibt. Und da wollen wir natürlich erstmal, Nino, zu dir kommen. An der Stelle herzlichen Glückwunsch nochmal zu dem großen Online-Preis 2023. Wie fühlt es sich an, dass du jetzt dieses Jahr ganz oben auf dem Treppchen standest oder stehst?
Ja, ich habe ja die letzten Jahre eigentlich schon immer
Texte eingereicht, mitgemacht, wurde einmal Dritter und einmal Zweiter letztes Jahr. Umso schöner, dass es diesmal mit dem ersten Platz geklappt hat. Fühlt sich super an.
Hattest du schon so eine, ein bisschen so eine Vorahnung, dass du dich quasi jetzt so von Jahr zu Jahr, du hast ja letztes Jahr den Zweitplatzierten oder wurdest als Zweitplatzierter ausgezeichnet, dass du dich jetzt so langsam an den ersten Platz ranzeckst?
Ja, generell weiß man natürlich nicht, was, also man beobachtet natürlich die anderen Zeiten, was so gemacht wird, aber sieht natürlich nicht jeden Tag auf jedes Medium, jedes Online-Medium, was da publiziert wird. Also weiß man auch nicht so genau, was die Konkurrent ist, was sonst so für Kollegen einreichen. Aber natürlich nach dem zweiten Platz letztes Jahr habe ich mir schon Chancen ausgerechnet.
Das heißt, seit wie vielen Jahren machst du jetzt da quasi schon mit, weil du gesagt hast, du hast schon ein paar Artikel eingereicht?
Ich würde sicher, wenn ich mich glaube, 2019, 20 sowas. Also in dem Jahr, im Corona-Jahr, da hatte ich zum ersten Mal eine Auszeichnung bekommen, das war der dritte Platz.
Sehr schön. Na gut, dann zieht sich das ja durch. Jetzt müssen wir natürlich dann quasi noch vor dem ersten Platz noch einen weiteren Platz für dich arrangieren, dass es weiter nach oben geht.
Ja, ich würde sagen, die Medaillensammlung ist es ja schon. Ne? 1, 2, 3 steht schon bei dir im Schrank, oder?
Ich glaube, die Titelverteidigung wird schwierig genug.
Ja, wir wollen natürlich gleich auch nochmal über deinen Siegerbeitrag sprechen. Vorab vielleicht erstmal die Frage, wie lange braucht so ein Artikel im Vorlauf und wann hast du dich entschieden, das Ganze einzureichen?
Also generell muss man jetzt, also bei unserer beziehungsweise bei meiner Arbeit unterscheiden zwischen den tagesaktuellen Sachen, würde ich sagen, und so langfristigen Projekten, die man vorantreibt. Ich bin hauptsächlich, also ich bin Bayern-Reporter und DFB, also von der Nationalmannschaft. Und da steht natürlich die Tagesaktualität im Fokus und da passieren jeden Tag Dinge, auf die man reagieren muss, gerade online ziemlich schnell. Also das ist weniger Planung als ja die aktuellen Themen behandeln. Ich tue aber immer gerne auch so langfristige Projekte nebenher vorantreiben, wie jetzt zum Beispiel diesen Text über das Mirsamir beim FC Bayern. Da hängt es dann immer davon ab, eben was die Tagesaktualität zulässt. Wenn es viel los ist, dann kann man da vielleicht mal ein paar Tage nicht dran weiterarbeiten, aber wenn es ein bisschen ruhiger ist, kann man das vorantreiben. Aber für das Stück, für das ich jetzt ausgezeichnet wurde, habe ich sicher mehrere Wochen, vielleicht würde ich sagen so 2 Monate vielleicht, das immer wieder vorangetrieben.
Mhm. Und also jetzt haben wir ja schon drüber gesprochen, über den Siegerbeitrag des Mirsamir beim FC Bayern München. Ich muss ja sagen, ich fand es super spannend, weil ja man redet, man nimmt dieses Wort ja so oft in den Mund, aber so richtig wissen, sage ich mal, was dahinter steckt, weiß, glaube ich, keiner. Dank dir jetzt vielleicht schon. Würdest du sagen, das ist aufgekommen, weil du so nah dran bist am FC Bayern, was deine Arbeit angeht?
Also auf die Idee, den Text nicht kommen letztes Jahr, als Julian Nagelsmann entlassen wurde beim FC Bayern. Da war es ein großes Thema, weil auch Lothar Matthäus kritisiert hätte, dass der FC Bayern dieses Mirsamir verlieren würde. Und da haben sich auch alle möglichen Leute zu Wort gemeldet und mit auch unterschiedlichen Aussagen, Meinungen zu dem Thema. Und da wollte ich der Sache eben auf den Grund gehen, was da jetzt eigentlich dahinter steckt, hinter dem Mirsamir.
Und wie waren so die Reaktionen der Leute auf deinen Artikel?
Äußerst unterschiedlich, wie ich es schon erwartet oder auch fast schon erhofft hatte, weil halt ganz viele verschiedene Meinungen zusammengekommen sind. Ich habe versucht, halt mit Leuten zu sprechen, die bei Bayern waren in den verschiedenen Jahrzehnten. Also ich habe immer geschaut, so einen aus den 70ern, einen aus den 80ern, 90ern und so weiter. Und dann auch mit Gegenspielern, also zum Beispiel mit Willy Lemke, der ja lange Jahre Manager bei Werder Bremen war und das vielleicht ganz anders sieht. Und er versucht so eben diese Begrifflichkeit von allen Seiten zu beleuchten.
Ja, das fällt ja auch auf. Also das ist ja deswegen auch, denke ich, ein besonderer Beitrag von dir, weil er eben sehr umfangreich recherchiert ist. Gleichzeitig ist es aber ja auch so, dass dieses Mirsamir sehr unterschiedlich besetzt ist. Also es gibt natürlich Menschen, die finden das großartig, gerade Bayern-Fans. Aber es gibt natürlich Menschen, die das sehr kritisch sehen. Und ich glaube auch gerade aktuell in der momentanen Situation des FC Bayern vereinen sich jetzt auch wieder diese beiden Bereiche, wo man merkt, wie schwer sich der FC Bayern tut, sich immer wieder selbst neu zu erfinden und, sag mal, ein neues, in dem Fall jetzt auch Trainerthema, in die Stadt zu holen. Wie erlebst du das? Also die Zerrissenheit zwischen auf der einen Seite sensationell und auf der anderen Seite, tja, doch eher schwierig, kritisch, problematisch.
Ja, ich glaube, das ist generell ein relativ ambivalentes Thema, beziehungsweise es hängt eigentlich, gerade jetzt merkt man es wieder sehr beim FC Bayern alles von Uli Hoeneß ab. und auch schon seit Jahrzehnten. Und ich würde auch sagen, das war auch so mein Resümee aus dem Text, dass eben nichts personifiziert ist, mir sind mir besser als Uli Hoeneß, der ja auch einerseits kommt er arrogant rüber, andererseits aber auch wahnsinnig familiär, hilft auch im Hintergrund irgendwelchen ehemaligen Bayern-Spielern, die vielleicht Probleme haben, gleichzeitig tritt er nach und tut er auch teilweise unter der Gürtellinie kritisieren. Also er symbolisiert, das finde ich ganz gut, dieses Mir sind mir, was ja auch positiv und negativ besetzt ist. Die einen halten es für ja eben das Familiäre, die andere für arrogant.
Da muss ich jetzt aber nochmal nachfragen, wie stehst du persönlich zum FC Bayern? Also bist du auch fußballbegeistert und ein Anhänger, sag ich mal, oder bist du jetzt auch mal glücklich darüber, dass die Bundesliga mal ein bisschen anders aussieht?
Also generell natürlich bin ich Fußballfan, sonst glaube ich, hätte ich den Job nicht oder hätte ich den nicht angespielt. Ja. Bayern-Fan bin ich nicht, aber ich begleite den Verein natürlich sehr eng durch meine alltägliche Arbeit.
Hast du das Gefühl, dass du dir deine Akzeptanz erarbeitet hast? Also dass quasi die Menschen mit dir eher und vertrauter sprechen, weil du halt schon so lange dabei bist und auch den Verein gut kennst?
Das will ich jetzt so nicht sagen. Es sind schon, also gerade bei Bayern, so viele Journalisten dabei, die da seit noch viel länger als ich da berichten. Generell ist das natürlich auch ein Konkurrenzkampf, weil über kein Medium, über kein Thema bzw. über keinen Verein so viel berichtet wird wie über den FC Bayern. Gerade zwei Champions League Auswärtsreisen, es geht für morgen nach Madrid. Da sind ja auch dutzende Kollegen dabei, die da auch schon teilweise jetzt nicht erst seit 5 Jahren oder jetzt 6 Jahren wie ich dabei sind, sondern seit 30 oder was. Also.
Ja, absolut. Du sprichst es an, du bist aber schon auch eigentlich überall dabei. Das heißt, du reist mit, sowohl zu Auswärtsspielen, ins Trainingslager etc. Also das ist schon auch komplett dein Job.
Also es wird schon aufgeteilt. Ich mache das meiste Trainingslager, waren wir jetzt bei den letzten nicht, auch weil eben die Zugänge da immer weiter reglementiert werden. Aber gerade bei den Auswärtsspielen, bei den wichtigen Champions League, den wichtigen Bundesligaspielen und Heimspielen sowieso, bin ich eigentlich schon fast immer dabei.
Ja, das bringt uns, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem zweiten Gast, der auch viel reist, der jetzt auch wieder auf dem Sprung ist zum nächsten Champions League-Spiel. Deswegen freuen wir uns, dass das heute hier morgens mit ihm noch geklappt hat. Lieber Martin, du bist, ich habe es angekündigt, Jurymitglied gewesen und mitverantwortlich dafür, dass der Nino ausgezeichnet wurde. Schildere uns doch bitte einmal so aus deiner persönlichen Sicht, aber auch aus Sicht dieser Jury, die ich auch begleiten durfte, warum aus deiner Sicht das genau die richtige Wahl war, den Nino auszuzeichnen.
Weil es der beste Beitrag war, also in der Kurzform. Ne? Also letztlich muss man sagen, wir haben das 2010, glaube ich, geschafft, dass es einen Online-Preis gibt. Auch dank der Unterstützung von einem Förderer, der jetzt von Verwix ist, was natürlich hilft, um das Preisgeld eben zur Verfügung zu stellen. Und haben dann auch immer gesagt, wenn es geht, bitte den Förderer, also in dem Fall warst du das ja, mit in die Jury zu nehmen, um da auch einen anderen Blick zu haben. Wir haben in der Jury einen Kollegen, den Thomas Horty, der ist an der Makromedia-Hochschule, lehrt Sportjournalismus. Wir haben dann noch Kollegen wie den Alexander Wagner, der ist Chefredakteur des Kicker und Kicker Online vor allen Dingen auch. Und die Ute Mark, die lange beim VDS war und als Freelancerin auch vielleicht ein bisschen einen anderen Blick da reinbringt. Also es ist eine relativ heterogen besetzte Jury. Und von daher haben wir dann immer gesagt, lasst uns doch zusammenkommen, weil wir beim ersten Mal so auf Distanz gemerkt haben, dass ist ein ganz wildes Ergebnis, was dann dabei rauskommt, ohne Diskussion. Und haben dann festgestellt, und ich glaube, das kannst du bestätigen, durch die Gruppendynamik ergibt sich nochmal ein ganz neuer Prozess. Und von daher finde ich das Ergebnis eigentlich immer, all die Jahre fand ich zum einen ein gemeinschaftliches Ergebnis, wo man wirklich sehr viel Pro und Contra abgewägt hat. Zum anderen ist die Qualität immer gestiegen. Und zum dritten, und das ist jetzt auch das, was Ninos Beitrag auszeichnet, also mein Fokus und eigentlich auch der Mehrheit der Jury ist ganz klar auf dem Multimedia-Ansatz, weil meine Logik dahinter ist, wir brauchen keinen Textpreis, weil den gibt es schon im VDS. Das ist natürlich früher ein Printpreis gewesen, aber ich denke, die Tendenz wird dazu gehen, auf welchem Material das veröffentlicht wird, ist eigentlich egal, aber wenn es nur Text ist, dann ist es für mich kein wirklicher Online-Preis. Also der Text ist ein wesentlicher Bestandteil, aber es muss auch eben zeigen, dass es sowas eigentlich nur online originär funktionieren kann. Und das ist bei den Multimedia-Geschichten, die Nino eigentlich, glaube ich, immer eingereicht hat in den letzten Jahren, zum Beispiel der Fall. Und damit sind die aus meiner Sicht dann immer schon in der Endauswahl. Und dann geht es dann um die Details, wie gesagt, ein Gruppenprozess. Was ist der Inhalt? Das ist natürlich das Wesentliche. Aber auch die Frage, dann gibt es da eben Videos drin, gibt es da Audios drin, gibt es da Grafiken drin? Solche Fragen. Ja. Und so muss man sagen, der Text oder der Beitrag hat textlich, inhaltlich überzeugt, aber auch die Form war eben online gerecht und deshalb preiswürdig.
Ja, du beschreibst das jetzt gerade auch vor dem Hintergrund, dass man das ja dann vergleichen muss. Also wahrscheinlich sind Beiträge dann auch immer mal sehr unterschiedlich. Wie sieht es mit der Anzahl aus? Also über was für ein Volumen reden wir da? Weil das muss ja auch alles gesichtet und recherchiert werden.
Ja, man muss ganz klar sagen, also ich war gerade beim Sportjournalisten, also als Vertreter des Deutschen Verbandes beim Internationalen Sportjournalistenkongress, das kann man natürlich nicht vergleichen. Die haben auch so einen Preis in zig Kategorien für die Besten der Welt. Und die haben 1900 Einreichungen und ich habe mit dem Jurymitglied gesprochen und gesagt, das ist eigentlich gar nicht zu schaffen. Wahnsinn. Und also vom Workload her. So, wir haben 15 bis 20, also kein Grund zur Klage, aber auch 15 bis 20, wenn man sich ernsthaft damit beschäftigt, weil eine Multimedia-Story, da reden wir in der Regel von 6.000, 8.000 Zeichen plus X, 10.000, 15.000, 20.000 Zeichen. Das muss ja auch alles irgendwann mal gemacht werden, in der Regel bei uns allen in der Jury in der Freizeit. Von daher, das ist ein Volumen, würde ich sagen, der ist dem Preis angemessen. Das ist nicht so, dass am Ende man 4 Beiträge hat und 3 auszeichnen muss, sondern wie gesagt 15 plus X. Die sind eigentlich alle gut. Also da sind ganz wenig, was in der ersten Runde rausfällt, weil wir sagen, das ist eigentlich kein Online-Beitrag. Und von daher ist es also so finde ich angemessen, muss ich sagen. Ne? Also es ist schon ein bisschen Arbeit, hast du ja selber bemerkt, weil man ja auch ein bisschen nochmal nachrecherchieren muss, weil man hier und da vielleicht auch mal gucken muss, stimmt das überhaupt, was der da erzählt? Weil natürlich auch fachliche Fehler, sowas, das sähe schlecht aus, ne? Wenn man was prämieren würde, was vielleicht fachlich gar nicht stimmt. Also man muss auch immer mal wieder gucken, wenn einem was komisch vorkommt, ist das überhaupt angemessen und so weiter. Und also passt das, ist das richtig? Ja. Etc. pp. Genau.
Klar. Also du sprichst etwas an, was ja dann auch nochmal eine eigene Fragestellung ist, nämlich die Art oder der Ort der Veröffentlichung. Also kannst du das vielleicht nochmal schildern? Also wo sollte oder muss sogar der Beitrag veröffentlicht sein? Wir wissen ja auch, viele Vereine haben ihre eigenen Medien mittlerweile, wo auch sehr viel veröffentlicht wird, auch gut recherchiert wird, aber natürlich schon eher eine Tendenz dann ja zum Verein geschaffen wird. Also ist da die komplette Bandbreite von online möglich oder gibt es da bestimmte Kriterien?
Also theoretisch könnte auch jemand von einem Verein was einreichen, wenn er da einen Beitrag gemacht hätte. Aber abgesehen davon, dass ich diese Multimedia-Geschichten Stand heute, warum auch immer, sehr selten auf Webseiten sehe, die sind sehr, sehr nachrichtlich, hätte der, glaube ich, auch nicht so gute Chancen, weil eben einfach klar wäre, wer der Absender ist. Also wir wollen natürlich wirklich unabhängigen Journalismus auszeichnen. Und wie gesagt, unsere Barrieren sind insofern erstmal niedrig, dass wir sagen, mitmachen darf jeder und wir freuen uns auch. Aber klar, dann ist natürlich schon ein gewisser Prozess und durch die journalistische Kompetenz in der Jury ist dann klar, dass wir schon schauen, wie viel Journalismus steckt da drin. Also es gibt ja auch so Jubelgeschichten, sage ich mal. Gar nicht mal, dass das schlechter Journalismus wäre. Aber es ist vielleicht ein bisschen einseitiger Journalismus. Und dann haben wir schon in der Vergangenheit öfter auch mal die Diskussion geführt, ist das wirklich auszeichnungswürdig? Wir haben auch schon mal Themen ausgezeichnet auf der 1, wo wir gesagt haben, naja, der ist vielleicht auch nicht besser, als dass das auf der 2 kommt, aber das Thema ist viel relevanter. Also um da auch sozusagen jemanden zu bestärken, solche schwierigen Themen, also vergangenes Jahr war es Kindesmissbrauch im Sport, um das auch zu würdigen.
Verstehe, ja, klar. Das bringt uns zu einem Thema, das würde ich gerne auch nochmal ansprechen, nämlich zu der Bedeutung und dem Stellenwert dieser Berufswettbewerbe des VDS. Wir sprechen hier heute auch deswegen, weil wir der Meinung sind, das braucht ein bisschen mehr Öffentlichkeit. Die hat es ja an einigen Stellen eher nicht. Also klar, innerhalb der Sportjournalisten kennt man das vielleicht, aber ansonsten ist dieser Preis in Deutschland nicht so bekannt, richtig?
Ja, also es gibt 2 Probleme dabei. Also Problem 1 ist, dass der Verband Deutscher Sportjournalisten aus meiner Sicht, und wäre ich da ja nicht im Präsidium, eine wichtige Rolle spielt als Interessenvertretung. Er ist aber keine Gewerkschaft. Also wir haben ungefähr 3.500, 4.000 Mitglieder. Das ist überschaubar. Das ist aber eine ganz gute Vertretung der Kollegen, die sportjournalistisch tätig sind. Aber wir sind keine Gewerkschaft wie DJV oder Verdi. Und dementsprechend kann man das einfach von der Bedeutung her nicht vergleichen. Ja, und Dadurch sind wir natürlich sozusagen, glaube ich, in der Szene relativ wichtig, weil wir mit dem DFB zum Beispiel sprechen über Akkreditierung für Länderspiele, Europameisterschaften. Aber außerhalb ist es halt, wird es nicht so wahrgenommen. Das ist das eine. Mhm. Und das zweite ist, dass wir bewusst gesagt haben, wenn wir diese, hochwertigen, preiswürdigen Sachen auszeichnen, ganz generell, dann mögen die Leute bitte Mitglied im Verband Deutscher Sportjournalisten sein. Und das ist natürlich eine gewisse Hürde. Wir kriegen auch immer wieder Beiträge, wo mal Leute sich in Anführungsstrichen in den Sportjournalismus verirren und dann sagen, hier, bitteschön, das war doch super. Und dann sagen wir, ja, war super, aber da musst du in den Verband eintreten. Manche machen es auch, was gut ist. Manche machen es eben dann auch nicht.
Ja.
Ist dann, wenn ich nochmal nachfragen darf, ist dann bewusst die Hürde, damit quasi ich jetzt nicht einfach irgendeinen Beitrag einreichen kann, der vielleicht nicht den Inhalt bringt?
Nö, gar nicht. Ich glaube, das ist eher so eine traditionelle Idee. Vielleicht werden wir die auch mal diskutieren müssen oder aufweichen müssen, dass wir halt sagen, wir als Interessenvertretung sind dafür gewählt, das Bestmögliche für die Mitglieder zu tun. Und eines davon ist sozusagen, wie so eine Innung sozusagen, das beste Mitglied auszuzeichnen. Also quasi, ein altgedienter Kollege hat mal gesagt, den Preis von der Metzgerinnung kann auch nur jemand gewinnen, der in der Metzgerinnung ist. Ich weiß nicht, ob das noch zeitgemäß ist, aber das ist momentan der Stand der Dinge und es spricht natürlich auch einiges dafür.
Absolut, ja. Ja, jetzt haben wir ja schon ein bisschen über Sportjournalismus gesprochen. Jetzt, lieber Nino, würde ich gerne von dir auch nochmal so ein bisschen eine Einschätzung hören. Ich meine, man merkt ja, es verändert sich so viel. Wie schaut es denn mit dem Sportjournalismus aus? Wenn wir jetzt mal so ein bisschen zurückdenken, was würdest du sagen, hat sich aus deiner Sicht in den letzten Jahren am meisten in Deutschland in Sachen Sportjournalismus so verändert?
Ich würde sagen, einerseits der Fokus, war immer schon auf den Fußball am größten, jetzt bin ich noch größer und dann im Fußball, ich beschäftige mich hauptsächlich mit Fußball oder fast ausschließlich, auf die großen Vereine, allen voran jetzt in Deutschland, Bayern und dann mit Abstrichen Dortmund. Also vor 10 Jahren, wo ich da in Deutschland angefangen habe, Sportjournalismus zu arbeiten, da hatten schon kleinere Vereine eine größere Plattform bekommen oder hat auch mehr Leute interessiert, das zu lesen. Das ist ja immer gerade online, sieht man ja sehr gut, was die Leute interessiert durch die Klickzahlen. Da verschiebt sich der Fokus schon immer mehr auf die großen Vereine, allen voran Bayern. Und dann geht es natürlich auch immer mehr um Geschwindigkeit, schnell zu reagieren, weil online, das ist ja von einer Sekunde auf die nächste, kann man Dinge publizieren. Da wird die Konkurrenz auch natürlich immer größer, weil ja alle versuchen immer schneller zu werden. Mhm. Insofern macht es mir auch gerade, um vielleicht den Bogen zu dem Preis zu spannen, ziemlich viel Spaß, neben dem Ganzen, neben dieser Tagesaktualität, eben solche etwas zeitloseren Dinge voranzutreiben.
Mhm. Darf ich da auch kurz was zu sagen?
Ja, natürlich.
Sehr wichtiges Thema, genau was Nino gesagt hat. Also das Problem und systemimmanente Problem beim Online-Journalismus ist eben faktisch, dass es immer schnell gehen muss und dass das sehr, sehr newslastig und Kurznachrichten getrieben ist. Das ist auch in der Natur der Sache, weil das ist das, was die Leute am meisten interessiert, schneller Konsum von Nachrichten, weil man das jederzeit eben auf dem Smartphone schauen kann. Das heißt, umso wichtiger, finde ich, ist, dass wir eben im VDS generell dafür kämpfen, Qualität zu unterstützen, also zum Beispiel auch eine Vor-Ort-Berichterstattung zu würdigen, wenn Leute sich die Zeit und das Geld nehmen, vor Ort zu berichten und es nicht vom Fernseher abzuschreiben, aber spezifisch beim Preis eben wirklich auch diese Mühe. Nino hat es ja gesagt, am Endeffekt sitzt er da an die 2 Monate dran, das eben auch wirklich auszuzeichnen, dass eine Redaktion und auch die dahinterstehenden Besitzer bereit sind, in Qualität zu investieren, auch wenn das schnelle Geschäft wahrscheinlich die einfachere Entscheidung wäre. Ja? Also das ist, glaube ich, wirklich eine Sache, das freut mich sehr, dass Spox wirklich auch gut in dem Bereich, weil die Mitarbeiter oder die Redakteure da auch Engagement zeigen. Aber das ist das Wesentliche an dem Preis, auch zu zeigen, pass mal auf, Leute, weil das war am Anfang so, als wir diesen Online-Preis hatten, gab es viel Kritik in Richtung, es braucht, was wollt ihr denn da auszeichnen? Und dann zu sagen, nee, guckt mal richtig hin. Es ist nicht ganz viel, aber es gibt es und da wird wirklich investiert und Qualität gezeigt, die du woanders nicht kriegst.
Mhm. Ja, super, wirklich. An der Stelle nochmal. Ich würde aber gerne nochmal nachfragen, weil ihr jetzt auch beide so schnelllebiges Geschäft, sage ich mal, geäußert habt. Was bedeutet das denn genau für euren tagesaktuellen Job oder was Nino, vielleicht auch unter der Stelle für dich. Wir haben es jetzt gehört, du schreibst online fürs Box. Erschwert das deine Arbeit, dieses schnelllebige Geschäft?
Ja, es macht es auf jeden Fall fordernder, wenn man jetzt, also es gibt immer Planungen, so für eine Woche normalerweise, was man für, also in der Redaktion, was da für Texte, was für Themen umgesetzt werden sollen. Und wenn dann da irgendwie eine Planung schon halbwegs steht und dann entlässt der FC Bayern am Dienstag einen Trainer, dann ist die Planung sozusagen dahin und ja. Jetzt muss ich damit in allen Facetten beschäftigt werden.
Und war das schon immer so dein Wunsch oder dein Ziel, für ein Online-Medium quasi zu schreiben?
Also online speziell würde ich nicht sagen. Also mein Wunsch, Sportjournalist zu werden, den gibt es schon sehr lang. Ich habe mit 14 schon bei der Region, bei der Lokalzeitung angefangen. Ich bin aus Österreich, da in der Nähe von Wien. Aber das war prima. Ich habe auch später dann bei Sportjournalismus studiert. Habe dann anfangs eigentlich hauptsächlich Print gearbeitet. Im Online-Bereich bin ich dann eher so, das heißt zufällig, aber halt so reingerutscht. Und ich meine, letztlich macht es einfach Spaß, mich mit Sport bzw. Fußball zu beschäftigen. Und ob das jetzt Print oder online bedient, das ist ja selber dahingestellt.
Ich würde gerne den Ball auch nochmal zu dir rüberspielen, Martin, wenn es darum geht. Du bist jetzt ja schon eine ganze Zeit dabei, ein bisschen länger als der Nino, auch im Verband, im VDS tätig. Seit wann eigentlich? Also sind schon ein paar Jährchen, oder?
Eigentlich seit 2008, weil tatsächlich so war, dass die damals gesagt haben, wir sind online, da kennen wir uns überhaupt nicht mit aus. Es gibt doch tatsächlich Leute, die online tätig sind, dann wollen sie doch mal, wollen wir die mal fragen, ob die mitarbeiten wollen. Und so hat sich das ergeben und seitdem bin ich im VDS-Präsidium. Also erst war ich sozusagen Präsidiumsmitglied und seit einigen Jahren hier auch bei.
Ja, also vor dem Hintergrund, dass du, wie gesagt, das ja dann auch schon eine ganze Zeit begleitest, auch nochmal an dich die Frage, wie sich das Ganze verändert hat. Also das hat ja auch Konsequenzen. Also wir haben es gerade gehört, die großen Themen, die großen Vereine, aber auch die großen Sportarten, und da sind wir wieder beim Fußball, haben es da natürlich ein bisschen leichter. Der Lokaljournalismus hat es schwerer. Es gibt immer mehr Tageszeitungen, die entweder ganz oder zumindest teilweise ihre Umfänge einstampfen müssen und am Ende einfach dann viele Dinge auf der Strecke bleiben. Wie erlebst du das auch aus dieser, ich sag mal, Perspektive eines Präsidiumsmitglieds des VDS?
Also das ist ein vielschichtiges Thema. Da könnte man eine eigene Sendung zu machen. Zukunft des Journalismus oder Sportjournalismus oder auch Status quo. Also ich glaube halt, wir haben generell in Deutschland im Print sozusagen zu lange auf Print beharrt. Das ähnlich ist es beim Fernsehen übrigens zu sehen. Und zu spät darauf gesetzt, dass die Menschen kein gedrucktes Papier mehr kaufen. Allein auch aus, weil es einfacher zu konsumieren ist online und weil es schneller geht und weil es auch kostenfrei ist. Das kann man jetzt kritisieren oder lamentieren über diese Umsonstkultur, aber so ist es halt. Und da muss man, und das heißt, da ist lange Jahre zu wenig gemacht worden und da stehen, glaube ich, viele Printprodukte jetzt vor dem Problem, dass sie das nicht mehr so einfach 1:1 online transportiert bekommen. Gleichzeitig, und ich versuche echt abzukürzen, gleichzeitig glaube ich schon, dass dadurch, dass wir ja aufgrund dieser permanenten Erreichbarkeit viel mehr konsumieren, auch an Nachrichten als vor 20, 30, 40 Jahren, glaube ich schon, dass es eher mehr Jobs als weniger gibt, aber die sind sehr spezifisch Richtung Social Media, Richtung Suchmaschinenoptimierung und Richtung dezidierten digitalen Journalismus.
Verstehe. Das heißt, der Nachwuchs ist aus deiner Sicht trotzdem gegeben?
Absolut, absolut. Aber man muss sagen, aber das ist vielleicht, ich meine, ich bin 55, sprich, ich bin da Leute auch so langsam von alten Eisen. Ich kann dir nicht erklären, wie die Jüngeren ticken. Aber was man so hört und was man auch sieht, ist, dass, glaube ich, schon dieses Thema Work-Life-Balance eine größere Rolle spielt. Und Sportjournalismus ist halt, was das betrifft, echt genau das Gegenteil. Wenn man nicht wirklich das als Berufung sieht und Spaß dran hat, abends und am Wochenende zu arbeiten. Und es gibt ganz viele Menschen, die Sportfans sind. Aber die sagen, hör auf damit, ich möchte nicht. Es gibt auch Leute, die aus dem Job wieder rausgehen und sagen, ich möchte lieber in der Kurve wieder sitzen. Und wenn ich da so und so viel Euro für bezahle, ich möchte es genießen können, ich möchte Sport nicht als Beruf haben. Und das hat, glaube ich, schon ein bisschen zugenommen. Das ist ja auch irgendwo verständlich. Und dadurch wird die Bindung halt weniger. Also es gibt Leute, die kommen rein und gehen aber viel früher wieder raus. Ja. Und da tut sich natürlich so ein Verband wie der VDS dann auch schwerer.
Ja. Nachvollziehbar, klar. Das bringt uns zu dem Punkt, ist es denn noch für euch, ich spreche dich mal als erstes an, Martin, immer noch der Traumberuf, auch unter den veränderten Rahmenbedingungen, der es von Anfang an war?
Ich glaube, ich habe mir mit ein bisschen Glück auch was erarbeitet, wo ich relativ viel selber entscheiden kann. Das muss man immer dazu sagen. Mich schickt halt keiner zu Turnwettbewerb der 25. griechischen Liga oder so, keine Ahnung, irgendwas, was wirklich ganz furchtbar anstrengend wäre, sondern ich mache halt auch das, was mir am meisten Spaß macht, nämlich Fußball auf relativ hohem Niveau. Deshalb ist es halt immer eine Frage. Ich persönlich kann sagen, für mich ist es wirklich nach wie vor das, was ich mit Abstand am liebsten mache. Es fühlt sich in der Regel nicht wie Arbeit an. Und da freue ich mich auch drüber, weil ich immer wieder auch Kollegen treffe, die sagen, ich habe da aufgehört, mir gefällt das nicht mehr. Und dann sage ich, okay, kann ich nachvollziehen irgendwo, ich sehe deine Gründe. Also mir geht es nicht so und da bin ich auch ganz froh drüber und ich hoffe, es bleibt auch noch ein bisschen so.
Dino, kannst du dich dem anschließen, auch dieser Einschätzung? Du bist jetzt noch ein bisschen jünger, aber auch so diese, ich sag mal, Identifikation, dass du da genau das machst, was du machen möchtest?
Ja, im Großen und Ganzen auf jeden Fall. Also ich würde es auf jeden Fall immer noch als Traumberuf bezeichnen, was natürlich schon so ist, wenn man jetzt anfängt und zum ersten Mal in die Allianz Arena zum Beispiel geschickt wird, dann ist das natürlich was ganz anderes, auch von der Aufregung und so weiter, wie wenn man jetzt zum 150. Mal dort ist. Mhm. Also es wird ja wie alles im Leben, wird das auch irgendwann zur Normalität, was am Anfang viel aufregender war, aber würde auf jeden Fall sagen, dass es mein Traumberuf ist. Mhm.
Da würde ich gerne nochmal einmal nachhaken, auch an euch beide die Frage stellt. Martin, wir starten gerne wieder mit dir. Wie weit kann man denn überhaupt noch so privat diesen, dieses Artikellesen, Online-Format für euch so genießen? Also gibt es tatsächlich einen Sonntag, Nachmittag, wo ihr auf dem Sofa sitzt und einfach mal so ein bisschen die sportlichen Online-Medien durchklickt?
Ah, das ist eine schwere Frage, weil also sagen wir mal, Wenn ich eigentlich arbeite und einen Tag frei habe, dann arbeite ich ja irgendwie weiter. Dann will ich ja irgendwie auch wissen, was schreiben denn die anderen? Wo gibt's, also was könnte ich, also ja, also und das ist eine Mischung, ne? Aus könnte ich was verpassen und aber das interessiert mich auch wirklich. Jetzt Trainersuche FC Bayern zum Beispiel. Ne? Was gibt's Neues, was schreiben die anderen? Von daher schwierige Frage. Ich muss sagen, Was ich tatsächlich reduziert habe im Laufe der Jahre, auch mit zwei Kindern und so, ist permanent Sport zu konsumieren. Ja, also da reicht mir oft Live-Ticker, wo ich dann einfach sehe, wie steht in Echtzeit, was ist da passiert, kann ich nachlesen. Und dann gucke ich immer wieder mehr Fußball und konsumiere mehr Fußball jetzt im Konkreten am Ende der Saison, April, Mai. Und dann wundert sich meine Familie immer so ein bisschen, warum ich auf einmal wieder so viel konsumiere. Das hängt damit zusammen. Also ich rund um die Uhr definitiv nicht mehr, auch schon seit längerem, weil das wird den Rahmen sprengen. Aber das Grundinteresse, dass ich jetzt sage, ich möchte gar nicht mehr, ich reduziere dann vielleicht den Medienkonsum im Urlaub. Aber informieren werde ich mich weiterhin, weil dann kann man mal anders was lesen, sage ich mal.
Ja, super spannend. Und Nino, wie schaut es da bei dir aus?
Also ich muss sagen, in meiner wirklich Freizeit da genieße ich schon eher Dinge zu konsumieren, die jetzt nicht die, also klar, man will auf dem Laufenden bleiben, gerade bei den Themen, die man selber behandelt, jetzt Bayern, Deutschland, Nationalmannschaft in meinem Fall. Aber wenn ich jetzt privat unabhängig vom Job Medien konsumiere, dann eher hintergründigere oder Dinge, die von der Tagesaktualität ein bisschen weiter weg sind. Das, also so einfach aus Interesse oder Entspannungsgründen macht mir das dann schon mehr Spaß.
Ja, super spannend. Ich meine, heutzutage ist es ja trotzdem, lieber Martin, du hast es angesprochen, im Urlaub auch total schwer eigentlich abzuschalten, weil man sieht dann doch auf jeder Seite überall die Medien, auch was gerade FC Bayern angeht. Deswegen stelle ich es mir unfassbar schwer vor, da überhaupt richtig abschalten zu können.
Ja, ich finde es aber auch nicht schlimm. Also das ist ja, ne, dann, wie gesagt, also ich, was, wo ich also, weil ich Nino recht gebe, vielleicht sogar, wenn ich jetzt Urlaub zum Beispiel habe, dann lese ich natürlich gezielt. Aber also ne, nicht jedes Transfergerücht zum Beispiel, dann mal aus der Mühle so ein bisschen rauszukommen. Aber wenn dann wirklich was passiert, also und wenn dann jetzt, keine Ahnung, ich hätte jetzt Urlaub und dann hat Bayern da genau gerade den neuen Trainer, dann werde ich das auch konsumieren, einfach weil es mich interessiert.
Ja, es ist absolut spannend, euch dazu zu hören. Wir versuchen uns natürlich auch in euch reinzuversetzen und das wollen wir jetzt auch mit dem, was wir traditionell mit unserem Sportpodcast mal machen, nämlich das kurze Entweder-Oder-Spiel. Wir fangen mit dir an, lieber Nino, und möchten dich fragen in dem Fall, als Berichterstatter zur Olympia oder zur Fußball-Weltmeisterschaft?
Ja, Fußball-Weltmeisterschaft, ganz einfach für mich.
Sehr gut. Das war klar und deutlich. Ja, lieber Martin, dann machen wir mit dir weiter. Podcast oder Broadcast?
Podcast auf jeden Fall.
Sehr gute Antwort.
Ja.
Und dann bin ich gespannt, Nino, Pressesprecher beim FC Bayern oder beim neuen Bundesligisten? Wahrscheinlich, muss man ja auch sagen, FC St. Pauli.
Da würde ich sagen, weder noch, weil ich die Arbeit als unabhängiger Journalist schon.
Das gibt's nicht.
Sehr genieße.
Eine Antwort
dann,
gerne
dann,
eine Tendenz.
Aber dann sage ich St. Pauli.
Okay, sehr gut.
Sehr schön. Und abschließend, Martin, die Frage, über Fußball schreiben oder beim MSV Duisburg Fußball gucken?
Auf jeden Fall schreiben, weil es tut nicht so weh.
Ja, das glaube ich.
Alles andere ist nicht vergnügungssteuerpflichtig im Moment. Dann lieber die berufliche Brille aufsetzen und alles andere ist persönlich und nicht so schön im Moment.
Aber es kann ja wieder werden. Kopf hoch.
Ja, ich dachte mal, die Hoffnung stirbt zuletzt, solange kein Schwein rumsteht, aber was anderes fällt mir dazu auch nicht ein, muss ich sagen, nach dem letzten Jahr.
Ja, ich versuche ja den Sebastian auch immer zu trösten mit seiner Affinität zum HSV.
Ja, aber das ist nochmal ein kleiner Unterschied, leider, muss ich sagen.
Minimal.
Vielen Dank, Martin.
Ja,
jetzt sprechen wir schon über eine halbe Stunde. Ich würde gerne zwei Dinge noch machen. Das eine, nochmal ganz kurz in die Aktualität reinzugehen. Das gebietet sozusagen eure Fachlichkeit, denn wir wollen unsere Hörerinnen und Hörer natürlich nicht entlassen und euch natürlich auch nicht, ohne die Frage zu klären, die wir gerne Experten stellen wollen. Wer wird denn nun neuer Bayern-Trainer? Nino, du bist eng dran. Was meinst du?
Oh. Wenn sie die Champions League holen, könnte ich mir schon vorstellen, dass es mit Tuchel vielleicht doch weitergeht, auch wenn das natürlich einem großen Gesichtsverlust gleich kommen würde.
Mhm. Ja, klares Statement. Martin, wie sieht es bei dir aus? Teilst du das?
Keine Ahnung, ehrlicherweise. Also ich hatte relativ gute Infos, als es um Ralf Rangnick ging. Das war ja eigentlich auch schon durch, das Thema. Und da waren die Bayern ja selber überrascht. Deshalb, ich meine, das ist natürlich, glaube ich, schon nochmal eine andere Baustelle. Wenn du wirklich sagst, du bist unser Mann, dann stellst du ja alle anderen Bestrebungen auch ein. Die sind dann ja auch wirklich nicht so. Und da fangen die natürlich jetzt komplett wieder von vorne an. Und ich habe mir heute noch gedacht, denen läuft halt die Zeit davon. Eigentlich kannst du natürlich sagen, jetzt warten wir mal ab, 15.07. ist noch lang hin. Und vielleicht schaltet bei der Europameisterschaft einer nach Vorrunde aus und rausgeschmissen. Oder dann ist halt klar, weil das Ten Hag von United hält sich ja, dann ist halt auch klar, machen die mit dem weiter und so weiter und so fort. Jetzt ist halt die schlechteste Zeit dafür. Problem ist nur, sie müssen jetzt eigentlich entscheiden, weil sie wollen ja neue Spieler holen. Und die Spieler, die verlängern wollen, die wollen natürlich wissen, wie geht es nächstes Jahr hier weiter. Und das ist auch schon eine ziemliche Zwickmühle. Ich weiß es wirklich nicht. Ganz viele Namen, die man dann nennt, die sind dann zwei Stunden später schon wieder hinfällig, weil sie selber sagen, ich will nicht. Mal gucken, ob es noch eine große Lösung wird. Ich fände José Mourinho super. Ich glaube auch, das würde für die Medien wäre das sensationell. Aber da gibt es, glaube ich, so was ich so höre, niemanden, der den tatsächlich holen will im Verein.
Ja. Also wir werden das beobachten und merken, dass mehr als mehr des FC Bayern geht auf jeden Fall weiter. Abschließend noch eine Frage an euch beide. Ihr habt ja so ein bisschen über Entspannung und auch so Abschalten gesprochen. Trotzdem auch nochmal der Punkt. Was gibt es denn noch so für berufliche Ziele? Also auch für dich, Martin, fangen wir vielleicht mit dir mal an. Was wäre so dein Traum noch? Was würdest du gerne noch als Sportjournalist oder aus dem beruflichen Kontext erreichen?
Also letztlich muss ich sagen, es hat sich so ein bisschen ergeben, dass ich relativ viel vor Ort Berichterstattung in den letzten Monaten wieder gemacht habe und festgestellt habe, dass mir das am meisten Spaß macht. Und ich da auch noch gewisse Vorteile habe, weil einfach eine gewisse Erfahrung manche Abläufe erleichtert, als wenn man es eben noch nie gemacht hat. So, das muss ich sagen, das sozusagen mit dem Privatleben in Einklang zu bringen, das könnte ich mir gut vorstellen. Vielleicht WM 2026 USA, aber jetzt noch ein ganz schönes Stück weg, mit allen Fragen, die damit zusammenhängen. Aber so, also das finde ich einfach als Reporter noch weiterhin arbeiten zu können, das macht schon viel Spaß. Ansonsten bin ich für den Moment ganz zufrieden. Klar, kann man immer so am Horizont so ein bisschen sagen, digitalen Sportjournalismus noch weiter optimieren und vorantreiben. Aber das entwickelt sich halt. Das funktioniert nicht, wenn man sagt, das mache ich jetzt, Da muss man einfach, aber das ist auch sicherlich eine, die andere Seite der dessen, was ich im Tagesgeschäft mache oder dass ich einfach gucke, ne, wie findet man, kriegt man es hin, den Journalismus so weiterzuentwickeln, dass er immer noch qualitativ gut ist, aber auch zeitgemäß und die Leute auch erreicht, da wo sie ihn konsumieren wollen.
Ja, ja, nachvollziehbar. Dino, wie sieht's bei dir aus? Gibt es da noch Ziele, Träume?
Ja, wenn es jetzt bei den Vor-Ort-Einsätzen, wenn man sich auf die bezieht, ist man natürlich auch ein bisschen abhängig immer von den Mannschaften, die man begleitet. Also so ein Champions-League-Finale mit Bayern darüber zu berichten oder EM-Finale im Sommer, deutsche Nationalmannschaft, das wäre natürlich super, aber ist man, wie gesagt, abhängig davon, wie gut die Mannschaften spielen. Ansonsten macht es mir eigentlich wirklich sehr viel Spaß, solche Dinge zu, ja, ein, zwei pro Jahr voranzutreiben, wie jetzt eben diese Mir-Geschichte, wo man da ein paar Wochen, ein, zwei Monate, wo jetzt nicht jeder darüber berichtet, sowas voranzutreiben und dann das am Ende das fertige Werk zu haben, sozusagen.
Super.
Sehr schön. Ja, ihr beiden, ihr habt uns über 30 Minuten auf jeden Fall einen spannenden Einblick in euren Alltag und in euren Beruf gegeben. Vielen Dank an der Stelle, es war super spannend. Also ich denke, ich spreche da auch in deinem Namen, ja. Ja, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ich glaube, es bleibt mir nur zu sagen, für eure Zukunft und für den Sportjournalismus wünschen wir alles Gute und ja, dass es so spannend weitergeht.
Vielen Dank für die Einladung. Und
sehr gern. Und alles Gute. Ich weiß, die Koffer sind gepackt. Es geht jetzt schon wieder zur Champions League Auswärtsfahrt. Drücken natürlich die Daumen, verfolgen eure Berichterstattung natürlich auch und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.
Alles klar. Danke.
Danke euch. Ciao.
Danke. Ciao.